Herzlich willkommen zu Folge 17 hier im Gewirtschaftet-Podcast. Wie schön, dass Sie auch in den Sommerferien noch mit dabei sind. Und ich hoffe, es geht Ihnen gut.
Gewirtschaftet, der Wirtschaftspodcast aus dem Herzen des Ruhrgebiets. Gelsenkirchens gute Gespräche, präsentiert von den Arbeitgeberverbänden Emscher-Lippe.
Seit über 10 Jahren beschäftigt sich Marius Rohpieper mit digitalem Marketing und setzt dabei den Fokus auf Social Media, Strategie und Unternehmenskommunikation. Und in den letzten Jahren durfte er, schon alle Seiten im Bereich Brand Marketing, Marketing und Kommunikation kennenlernen. Und dabei haben jetzt Dienstleistungen, aber auch Familien sowie mittelständische Unternehmen ihre Rollen gespielt. Ich glaube, aus dem Gespräch geht auch hervor, Herausforderungen und komplexe Ansprüche, das nimmt er gerne wahr, beziehungsweise dem Ganzen stellt er sich gerne. Aber er sagt auch, sein größtes Learning aus den letzten Jahren ist, Gutes entsteht vor allem, wenn man weiß, was man braucht und wie man zum Ziel kommt, und zwar mit einer guten Strategie. Und da sind wir auch schon fast beim Thema. Denn ohne Strategie, festgelegte Meilensteine und Projektmanagement bringt selbst das größte Marketingbudget der Welt nichts. Ja, ich muss aber sagen, das Schönste an dieser Folge ist, dass Marius Rohpieper und ich, wir sind Gelsenkirchener Kinder und wir nehmen Sie jetzt mit auf eine Reise durch unsere Jugendzeit und landen dann genau da, was ich gerade über eine gute Strategie gesagt habe. Viel Spaß beim Reinhören.
Ist das dein erster Podcast?
Der dritte jetzt, glaube ich.
Der dritte. Ja. Genau. Es gibt noch andere Podcasts, wo du zu Gast bist. Das ist irre. Naja, gut. Aber das Beste kommt zum Schluss. Oder alle guten Dinge sind drei, könnten wir jetzt auch sagen. Ist Auslegungssache.
Das ist eine gute Intro eigentlich schon.
Das stimmt, ne? Ja, so ein bisschen was davon lasse ich drin. Aber erstmal jetzt ganz herzlich willkommen hier im Podcast bei uns, Marius Rohpieper. Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
So, ich habe dir ein kleines Skript mitgegeben und die Leute denken immer, ich bereite so 1:1 die Fragen vor. Aber sag doch mal kurz, dass das nicht so war. Was hast du mitgekriegt?
Nur kurz Zusammenfassung, ne? Also genau das eigentlich, was du ja immer von dir sagst, quatschen kann sie. Und genau so habe ich die Info auch bekommen und bin deshalb auch hier sehr offen reingegangen, ne? Da freue ich mich einfach drauf und gucke, was sich im Gespräch ergibt.
Genau, und da sind wir ja eigentlich schon auch direkt bei dem Punkt. Und zwar bei einer Strategie. Die habe ich nämlich bei Podcasts eher selten. Sondern ich denke mir mal, das schönste Gespräch, was man führen kann, ist eigentlich das, was einfach so passiert. Und deswegen, ich freue mich total, dass du da bist. Und würde sagen, wir starten einfach mal einfach so ins Gespräch und fangen mit der einfachsten Frage an. Marius Rohpieper, wer bist du?
Ja, die einfache, schwierige Frage. Ich glaube, ich bin viele. Und so wie jeder das wahrscheinlich kennt, dass man unterschiedliche Rollen einnimmt. Sohn, Bruder. Auch jetzt in der Arbeit bin ich ein paar viele geworden. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wo ich da groß anfangen kann. Ich glaube, im beruflichen Rahmen ist ja auch das, was hier interessant ist. Mhm. Dann starte ich vielleicht damit. Mit 18 bin ich glorreich von der Schule geflogen. Einer der letzten aus der letzten Reihe, die es nicht geschafft haben. Thema Perspektivlosigkeit. Ich wusste damals nicht so, wo möchte ich eigentlich hin. Mhm. Und da hat mir so ein bisschen die Orientierung gefehlt. Und bin dann wegen Fehlstunden, wegen Nichtanwesenheit, habe ich das Grillo-Gymnasium damals unglimpflich verlassen.
Grüße!
Ja. War auch cool. Also ich muss auch echt sagen, auch im Nachhinein viele Lehrer, klar, gab immer ein paar, aber viele Lehrer, einen habe ich auch noch im Kopf, den Herrn Poll damals, wenn der nicht gewesen wäre, der Oberstufenleiter, war zwar sehr streng, aber wäre ich gar nicht in die Oberstufe mitgekommen. Okay. Das notentechnisch hätte ich mir das nicht erlauben dürfen eigentlich. Ja. Genau.
Wie ging es dann für dich nach der Schule weiter, weil es ist ja nicht so, als würde man deinen Namen, glaube ich, heute zum ersten Mal hören oder lesen. Du hast ja schon ein bisschen was hier in der Heimat auch mitgemacht und vor allem auch aufgebaut.
Ja, genau, das war so ein bisschen quasi der Startschuss von, also damals war unser Freundeskreis sehr eng und wir haben immer viele Partys miteinander gefeiert, haben Events gehabt, auch immer geschaut, wie können wir Leute gerade dann in der Oberstufe irgendwie mit dazu holen. Das, da kennt man ja echt, finde ich, in der Schule mit am meisten Leute, dass man einen großen Freundes- und Bekanntenkreis hat, der dann über 200, 300, 400 Leute ist, wenn man allein so die Gymnasien miteinander verbindet oder auch die Gesamtschulen mit dabei, wenn man sich trifft. Genau, und ja, ich habe dann mit 18 geschaut, okay, was möchte ich eigentlich, weil ich es plötzlich musste. Ich musste mich mit der Frage sehr direkt auseinandersetzen und genau, war dann auch dankbar, dass meine Eltern das dann nicht zugelassen haben, dass ich die Tage im Bett verbringe und die 10 Serien, die es damals nur gab, Netflix Gott sei Dank noch nicht in dem Ausmaß, ich glaube, sonst hätte es auch einen anderen Weg einschlagen können, waren irgendwann durchgeschaut und ja, dann habe ich nebenbei bei einer Zeitung angefangen zu schreiben, weil mir das Schreiben immer Spaß gemacht hat eigentlich und ich darüber versucht habe, ja, gute Geschichten irgendwie zu schreiben. Ne? Erst für mich und dann halt für andere und habe gedacht, cool, Zeitung, Journalismus, vielleicht ist das was für mich, die Richtung. Und genau, habe dann nebenbei beim Dachdecker gejobbt, damit ich da nicht...
Ach, verrückt.
Ja, ja.
Das wusste ich auch noch nicht.
Ja, das war aber echt eine coole Zeit, so, weil mir da nochmal bewusst geworden ist, okay, wofür mache ich einen Schulabschluss? Ich will jetzt gar nicht die Wertigkeit der Schule so in die Höhe heben, aber halt mal zu wissen, wofür habe ich hinterher einen Abschluss in der Hand. War für mich eine prägende Szene, oben auf dem Dach an der Arminstraße zu sein und unten gehen meine Mitschüler und Mitschülerinnen her und du bist nicht mehr Teil davon, weil das, glaube ich, ein großer Punkt in der Schule ist. Ja. Weniger dieses Inhaltliche, sondern einfach das soziale Miteinander. Und das hat wehgetan, das zu sehen und auf der anderen Seite dann auch den Wunsch geweckt zu sagen, ey, ich möchte ja was machen eigentlich. Ich möchte die Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen, vielleicht auch für mich nutzen. Genau, und habe da dann angefangen zu gucken, Journalismus, NC von, ich glaube, 1,9 war das damals, ich als 3,8er Schüler, das schien sehr weit weg. Habe dann geschaut, wie kann ich das machen, wie kann ich irgendwie mein Abitur oder Fachabitur nachholen und habe das dann auf dem Berufskolleg Königstraße gemacht. Habe dann da 2 Jahre Fachabitur im Bereich Pädagogik, Psychologie war das, glaube ich, da durchgezogen. Das erste Jahr war 3,5 Tage unbezahltes Praktikum im Kindergarten. Das war dann auch ein krasser Switch von harter körperlicher Arbeit beim Dachdecker, wo man wirklich nach Hause kommt und habe ich erst mal 1-2 Stunden geschlafen und mir wieder die Nächte um die Ohren gehauen, um dann übermüdet beim Altmeister auf Platz zu stehen. Und beim Kindergarten war es andersrum. Du kommst nach Hause und du bist so geplättet, weil das so eine Grundlautstärke halt auch irgendwie ist. Ne? Und der Stress total da war. Das war in Rothausen. Aber da hatte ich auch Glück gehabt mit einem coolen Team, coole Praktikumsanleiterin, die ich hatte. Und ja, genau, habe dann da das Fachabitur nachgeholt und den NC auch irgendwie gerissen, dass es geklappt hat, mit 2,3, glaube ich. Für Gelsenkirchen hat es nicht gereicht auf dem ersten Weg. Habe dann in Kiel und Magdeburg eine Zusage bekommen und bin dann damals nach Magdeburg gegangen. Habe vorher noch ein Praktikum bei Schalke machen dürfen in der Presseabteilung. Das war auch ganz cool, war eine coole Erfahrung, weil es dann mehr in den Bereich PR halt ging. Und da hat sich das dann schon so ein bisschen angedeutet, dass es vielleicht doch nicht der klassische Journalistenweg wird mit dem Schreiben an sich, sondern vielleicht doch eher Schreiben über Dinge, die mich auch begeistern. Ja, und im Studium habe ich auch festgestellt, habe ich viele Journalisten, Journalistinnen kennengelernt, die so eine coole Schreibe haben und sich für so viele Dinge begeistern können, wo ich merke, ich kann das eher für Dinge, wo ich halt irgendwie hinterstehe oder einen Bezug zu habe. Und ich finde das total wertvoll bei den Journalistinnen und Journalisten. Und ich glaube, heutzutage brauchen wir es mehr denn je, dass wir Leute haben, die da faktenorientiert arbeiten und echt Texte kloppen, wie sie in dem Fall wirklich nicht ChatGPT runterschreiben kann, ne, recherchieren, dahinter klemmen und auch unliebsame Meinungen mal kundtun. Genau, und bin dann mehr in, ich würde gar nicht sagen, mehr in diesem Bereich PR, sondern eher Marketing direkt reingerutscht, weil ein Kumpel von mir, kennst du wahrscheinlich auch, der Fabio, damals Björn Closing, so eine Klamottenfirma gegründet hatte.
Ja.
Und als ich das gesehen habe, dass Björn und Sascha das gemeinsam aufgezogen haben, Facebook war der heiße Scheiß, habe ich den Fabio einfach mutig angeschrieben, weil er war so der coole Typ aus der Straße von einem alten Schulfreund damals. Hat gesagt, ey, ich mache das hier gerade bei Schalke mit der Facebook-Seite, ich würde das gerne bei euch machen. Können wir das zusammen machen? Und der war total offen und die beiden Jungs waren total offen. Und so sind wir zusammengekommen, dass wir ein Jahr irgendwie so ein bisschen ausprobiert haben. Ne? So eine Klamottenfirma vom Nichts aus. Wir wussten von nichts quasi. Der Fabio hat die Designs gemacht. Der Sascha war wahrscheinlich noch fachlich am meisten drin als Kaufmann, gelernter Kaufmann, die Buchhaltung zu machen. Und ich halt so ein bisschen Marketing, Kommunikation, ohne aber jetzt auch strategisch da groß mit vorzugehen, sondern einfach aus Lust an der Kommunikation und die Produkte waren cool und ja, einfach mal schauen, wo es lang geht. Ne? Dass man halt neben der Uni was macht, was vielleicht schon auch auf das einzahlt, wo man hinterher hin will. Mhm. Genau. Ja, und nämlich nach einem Jahr Magdeburg bin ich wieder nach Gelsenkirchen. Da konnte man nämlich im Studiengang super wechseln. Das ging.
Das hat dann geklappt, ne?
Das hat
geklappt. Dann hast du dich schon ein bisschen bewiesen und dann konntest du zurück.
Ja, ey, das war, ich habe auch echt Gas gegeben. Also da habe ich dann echt diesen Switch geschafft. Das war, glaube ich, auch ein Berufskolleg, weil ich da einen richtig coolen Lehrer auch hatte, den Herr Skorzik. Der hat echt uns da immer gut motiviert und genau da auch mal Gas zu geben, wo es drauf ankommt. Ne? Mhm. Und habe dann im Studium 75 Credits in den ersten zwei Semestern gehabt. Also schon echt verhältnismäßig viel vorgesammelt, um dann auch zu zeigen, ey Leute, ne, nehmt mich.
Ja,
ich bin nicht nur Gelsenkirchener Jung, sondern ich bringe auch den Ehrgeiz mit. Und das war ganz cool. Und dann wieder hier zu sein, da haben sich dann plötzlich total viele Dinge ergeben mit Anfang 20. Und ja, da fing das an mit den heimatbezogenen Events, die du vielleicht meintest.
Ja, genau. Was, als du zurück warst, was zählt dazu? Was hat sich ergeben?
Ergeben hat sich relativ fix, dass wir waren damals immer in unserer Stammkneipe, die es leider nicht mehr gibt, das Consilium.
Oh Gott.
Ach, ja, nostalgische Zeiten.
Ein bisschen was her.
Und es war so in der Abi-Hochzeit halt immer so der Treffpunkt. Und ich weiß, es gab Weihnachtsabende, da war eine Schlange davor, das kann man sich ja nicht vorstellen, ne? Wie vor anderen beliebten Clubs. Da haben Leute sich Bierkästen geholt in der Wartezeit. Und naja, auf jeden Fall, als ich dann wieder hier war in Gelsenkirchen, regelmäßiger, war die Kneipe halt leer, es war nichts los. Und ich dachte, das kann ja nicht sein. Ich bin dann zum Wirt hin und habe gefragt, ey, kannst du dir vorstellen, dass wir ein bisschen Marketing machen? Halt Facebook damals, wir machen ein paar Veranstaltungen, gucken mal, wo es lang geht. Und ja, lief gut. Und das war eigentlich so der Beginn, auch zu checken, ey, cool, was man hier macht, das kann auch einen Mehrwert haben, ne? Zu kommunizieren, Leute, wir haben hier einen coolen Pub, geht dahin. Mhm. Andersrum auch nochmal das Bewusstsein für den Pub-Inhaber zu schärfen, du musst halt auch drüber reden, was du hast, ne? Von alleine kommt es nicht.
Ja.
Ne? Und plötzlich damit Geld zu verdienen, ne? Also plötzlich in der Lage dazu sein, ey, cool, ich kann damit einen Nebenjob finanzieren, ne? Ich wollte schnellstmöglich von zu Hause raus. Das war immer so der... vielen Kindern wahrscheinlich dann.
Voll, ja. Mit 18, ne, da hat einem die Welt gehört, da wollte man raus.
Ja, ich wollte auch immer weg. Ne?
Also ich wollte auch immer weg, so schön es auch war, aber ich wollte weg.
Ja, ja. Und dann andersrum, ne, Magdeburg, Berlin war ja auch sehr nah und mein damals bester Freund auch hat da dann studiert und es war so cool, dass der halt so nah da war und Berlin war so riesig, aber um Magdeburg herum war nichts. Und das kann man sich, glaube ich, total im Ruhrgebiet oft nicht vorstellen, wenn man nicht mal woanders gelebt hat. Die Dichte der Städte ist ja wirklich so besonders und das habe ich erst wahrgenommen, als ich dann da war. Ne? Und du um Magdeburg herum eine Stunde hast du nur Dorf. Das ist, ja, das war so ein bisschen Gelsenkirchen wie im Osten, nur ohne halt Alternativstädte. Weil klar, waren natürlich mehr Studis mit da und auch mehr mit eingebunden, das war schon ganz cool. Aber ja, gewechselt bin ich hauptsächlich auch wegen den etwas älteren Profs, die 2013 meinten, Print wäre jetzt noch im Kommen. Und,
Ich würde mich heute gerne mal mit denen unterhalten, wie die dann zum Thema Print so stehen.
Ja, ich weiß nicht, wie viele davon noch leben. Die waren wirklich relativ alt.
Irgendwann hast du das Studium beendet, denke ich.
Ja, genau. Das ist auf jeden Fall zu kurz gekommen in Gelsenkirchen. Ne? Ja. Da, wie gesagt, das war der Switch. So mit der Kneipe hat es damals angefangen.
Ja.
Da habe ich das Studium dann total schleifen lassen, weil plötzlich der Beruf total Spaß gemacht hat und ich gemerkt habe, ey cool, ich kann ja hier was machen. Oder das, was ich vorher im Freundeskreis gemacht habe, das mache ich plötzlich beruflich und kann damit noch Geld verdienen. Und habe einen älteren Kumpel gehabt, den Simon Schlenke, der mir total geholfen hat, weil er aus der Agentur schon kam, irgendwie schon 2 Jahre Werbeagentur-Erfahrung, hat sich gerade selbstständig gemacht und dann haben wir gemeinsam da diese Kneipennacht Gelsen City Sound aufgezogen. Und dann darüber in eine Werbeagentur rein, da Social Media Management wirklich gemacht für die Agentur selber oder auch für Kunden, Pitches von großen Konzernen, plötzlich mit dabei zu sein, ne, mit Mitte 20 in meinem C&A-Anzug, das war so surreal.
Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ja.
Aber das ist halt dieses alle kochen mit heißem Wasser erleben dann aber auch. Ne? Das war echt, ich habe so einen heiden Respekt vor all dem gehabt. Ich weiß, wie ich meinem Mentor, dem Isan, noch vorher gesagt habe, vor der Agenturzusage, boah, schaffe ich das? Ich weiß nicht, ob ich jedes Mal schaffe, solche Texte, Headlines oder sonst was zu produzieren. Und der halt so sagte auch, naja, wenn du glaubst, dass du heute schon dein Bestes getan hast, wofür willst du morgen aufstehen? So. Und
das wahrer Spruch. Also voll. Nicht einfach nur so ein Spruch, aber er hatte recht, wahre Worte.
Und da habe ich auch gedacht, ja klar, ne, warum nicht? Diese Begeisterungsfähigkeit, die möchte ich mir ja beibehalten für die Dinge, die ich tue. Und genau, dann war da so der, Switch und dann ja, habe ich auch von der Werbeagentur mich dann rüber gewechselt, hinterher auf Kundenseite, wie es ja dann auch oft passiert, weil es ein Angebot gab, hier auch aus der Stadt hier Zichos, habe ich am Anfang zum Leidwesen meiner sozial-linken Freundesbubble den Wahlkampf der FDP mitgestalten dürfen 2017. Und war aber für mich ganz cool, einfach überhaupt kein Vorwissen groß gehabt zu haben, außer dem, was man ein bisschen aus der Schule mitgenommen hat, wie Politik funktioniert.
Ja, ich wollte gerade sagen, du hast, also konnte man sich darauf vorbereiten? Außer jetzt einlesen und vielleicht wissen, zu welcher Partei man dann da oder mit welcher Partei man arbeitet.
Genau.
Aber also ansonsten, mehr als, oder?
Nee, mehr als dieses Einlesen gab es halt nicht. Und ich habe mich auch, ich glaube, zur Hälfte der Zeit echt immer wieder dumm gefühlt darin, dass ich dachte, oh Gott, ich muss das alles wissen, wie hier was funktioniert. Aber du merkst dann ja auch, dass es ähnlich wie viele Berufe und PolitikerInnen gehören ja dann auch dazu, dass es einfach sehr tief reingeht in die Materie, wenn du da einmal drin bist und die Komplexität auch verstehst. Und war auf jeden Fall eine coole Zeit, das gemacht zu haben und da mitarbeiten zu dürfen.
Ja, ich glaube, da kann man ganz, ganz viele Erfahrungen sammeln. Also ja, doch, glaube ich schon. Ja. Ist ein wertvoller Bereich. Ist ja auch der Bereich, der am meisten diskutiert wird. Also muss man ja auch mal sagen. Voll, ne? Ja. Da spielst du manchmal so ein bisschen mit dem Feuer, wenn du sagst, und wo arbeitest du so? Und dann, in der Politik.
Ja, ne? Für welche Partei denn? Ja, auch sowas. Genau. Ne? Ich hätte auch überlegt, wegen Partei, wo ich finde es ja auch grundsätzlich cool, wenn man sich für natürlich demokratische Parteien mit engagiert, egal welcher Couleur dann da. Und ja, das kam, habe ich auch gemerkt. Ich habe das am Anfang echt unterschätzt, dass es doch deutlich ablehnender auch im Freundeskreis dann war, als ich das. Und ich dachte, ja, mein Gott, das ist nur ein Job, das wird jetzt ja keiner, will jetzt ja, ja keiner irgendwie zu ernst nehmen. Aber gab schon die eine oder andere Auseinandersetzung, was ich jetzt auch gar nicht schlimm finde, sondern es war ja auch eher wieder für mich, okay, Bewusstsein schaffen, krass, für andere ist das ein Job, oder die dann viele, die dem bei den Jusos auch waren, dass man da in Gespräche reinkommt, wo ich vorher überhaupt kein Bewusstsein für hatte. Und das glaube ich total wichtig an dem Punkt, ja. Und es hat Spaß gemacht und wir haben mal so einen Personenwahlkampf gemacht, so ein bisschen amerikanisch angehaucht versucht, und da bin ich ein bisschen stolz drauf, dieses beste Ergebnis mit der Susanne gemeinsam dann erreicht zu haben für die FDP in Gelsenkirchen. Wir haben fast 10% gehabt in der Landtagswahl.
Ja, das ist schon cool. Ja, ja. Aber da hat man ja auch zu dem Zeitpunkt drüber gesprochen. Also es war ja nicht so, dass das jetzt vielleicht, ja okay, hat jetzt nicht ganz gereicht, so betitelt wurde, sondern eher, dass es einfach ein Top-Wahlergebnis war.
Ja, voll. Und das hat Spaß gemacht. Und dann auch danach der Kreisvorsitzende Marco Buschmann, der ist auch der jetzige Justizminister hier aus Gelsenkirchen, dass der da auch direkt danach sagte, ey cool, ich mache den Bundestagswahlkampf danach, hast du Lust, das mitzubegleiten?
Und auch da warst du auch mit drin dann?
Genau, dann da, also 2017, ne, da die Chance mit, das mitzugestalten, war total großartig, ne, auch die Chance zu bekommen, auf der Ebene mal mit nach Berlin zu fahren, dann auch zu sehen, wie arbeiten die Abgeordneten vor Ort, auch als es dann da geklappt hat, war super spannend, bin ich total dankbar drum, das mal miterlebt zu haben, hab mich dann aber auch 2018, war das dann glaube ich Mitte 2018, aus dem Politikgeschehen so verabschiedet, weil ich dann auch bei Zichos, aber auf der anderen Seite, nicht in der Politik, sondern im Fleischhandel dann ja tätig geworden bin.
Und irgendwann bist du zurückgekommen zu den Events, beziehungsweise neben deinem, hat es dich eigentlich komplett mal so ein bisschen verlassen? Also ich spreche jetzt gerade ganz frisch, mach so einen kleinen Springer schon mal zum Ückzauber zum Beispiel oder zum Feierabendmarkt. Hat dich das in der Zwischenzeit verlassen, weil du es auch gerade schon so angesprochen hast, für die Stadt auch verschiedene Events zu tun? Also gab es eine Pause in dem Bereich?
Ja.
Oder war es immer irgendwie, dass quasi noch was von dir auch mit organisiert wurde, wo du mit drin gesteckt hast?
Ja, also es war halt diese Phase Gelsen City Sound sicherlich, wo viel lief, aber das lief ja auch leider dann hinterher aus. Und dann haben wir haben viel mit der Rosi Gelsenkirchen damals gemacht. Der Jam, als der Jam noch da war, der war super umtriebig, ein total toller Gastronom und Mensch, der halt echt viele Events drumherum so gestaltet hat. Aber es war auch sicherlich die Phase damals, ne, aber 2018 rum, wo ich viel gearbeitet habe und eben die Uni diesen Druck auch noch mit hatte. Und alle reden immer über Mental Health und so wenige Leute trauen sich irgendwie drüber zu sprechen. Aber das war auch eine Phase, wo es mir 2018 dann gemerkt habe, okay, ich schaff das nicht. Ne? Und Dinge wie Panikattacken, von denen man vorher nur gehört hat, plötzlich Realität geworden sind. Und man merkt, okay, irgendwas läuft hier gerade falsch. Und eben diese Events, die Sachen, die mir Spaß machen, die du gerade angesprochen hast, wo man merkt, ey, das fehlt mir. Das ist ja schon was mich auch mittreibt. und habe dann da geguckt, nochmal neu zu justieren, auch was möchte ich wirklich machen, habe das mit eingebaut, auch in die Selbstständigkeit, durfte das dann auch, da bin ich total dankbar drum, um die Zeit einmal das Unternehmen mit aufgebaut zu haben, bei Zichos, den Ladenabverkauf quasi, und dann auch trotzdem die Zeit dafür zu haben, zu schauen, okay, ich möchte wieder mehr in den Bereich Veranstaltungen reingehen und ja, was machen mit den Leuten. Und da haben wir, Stadtgebiet war das, glaube ich, noch, was so ein bisschen dazwischen kam, mit dem Lukas Günther und dem Daniel Dobrik, oder besser bekannt als Dobbo, der ja auch hier mit dem Gelsenkirchener Weekend immer viel unterwegs war oder viel verbunden wurde und der auch super, einfach so ein cooler Typ und Musiker ist und auflegt, und der Lukas ja auch, und die Jungs sind ja auch regelmäßig hier bei dem Gelsenbeet-Kollektiv, glaube ich, so echt, der habe ich immer so das Gefühl, der Zukunft der Stadt, was das Party- und Nachtleben angeht, bei den Jungs, total cool. Ja, da haben wir uns dran gewagt und vor Corona noch so ein bisschen bespielt, was ging.
Ja. Okay, darauf kommen wir gleich nochmal zurück. Bleiben wir erstmal bei dem Punkt der Arbeit, denn ich habe dich angefragt für den Podcast, weil ich finde, dass du gerade ganz viel, und man kriegt es ja jetzt auch mit, bewegst für Gelsenkirchen. Und du bist so im Flow. Das liegt einfach daran, weil du sehr präsent bist, wenn man sich vielleicht auch in so einer kleinen Marketing-Bubble befindet. Ich weiß gar nicht, bei den Kreativen packt man alles immer in die Bubbles, ne? Aber es ist auch so. Also ein bisschen leben wir auch in der eigenen Welt, ja, und den bunten Bildern schön texten und so. Ja, schon. Aber es gehört so viel mehr auch einfach dazu. Und das, glaube ich, unterschätzen auch viele und wissen gar nicht, wie gut es ist. Und das ist jetzt eine Überleitung, Maris. Wie gut ist es, eine gute Strategie zu haben? So, und vor allem, wie wichtig es auch einfach ist. Und du hast eine gute Strategie gegründet. Eigentlich recht frisch noch, ne?
Genau, ist noch recht frisch. Jahresanfang erst ist so die Idee gekommen. Beziehungsweise davor ist sie mitgekommen und war auch da steckten halt dann gerade die letzten 3 Jahre eigentlich da, genau, wo ich es aufgehört hatte zu erzählen, nach Zichos hinter, dass ich die Chance bekommen hatte, hier bei Printe, dem bekannten Pumpernickel, mit anzufangen und da das Startup Beaters Bread so ein bisschen mit aufzubauen.
Ich dachte, du erzählst es nicht, aber ich freue mich voll.
Nee, super gerne, weil all diese Stationen und Menschen, wo ich halt sein durfte, ja ein Teil davon sind, was heute eben das ist, wo wir sicher gleich drauf zu sprechen kommen.
Ja.
Genau, das war total cool, weil es zum ersten Mal wegging von diesem lokal-regionalen. Klar, Bundestagswahlkampf auch national, aber dann ging es schon auch darum, lokal die Stimmen zu sammeln. Also war der Marketing-Schwerpunkt jetzt nicht irgendwie deutschlandweit. Und da wurde eine Stelle gesucht als Brandmanager, Marketingleiter. Und dann durfte ich da zum ersten Mal so ein Team irgendwie von 4 Leuten, die wir insgesamt waren, führen. Und auch mit Budgets auch mal national, teilweise international sogar am holländischen Markt oder belgischen Markt was machen. Und das hat total geprägt. Das war total cool, auf der einen Seite dieses Vertrauen auch zu bekommen, diese Empfehlungen irgendwie untereinander. Von den Unternehmern und Unternehmerinnen, dass das Vertrauen da war, okay, der macht das jetzt für uns. Wir wagen damit auch was, ne? Wir riskieren, wir investieren da was, wo wir nicht wissen, was kommt dahinter bei raus. Und ich wusste es ja auch nicht, ich konnte es ja auch nicht sagen mit 27 Jahren, wir machen da jetzt eine große Marke raus. Ja. Und dass es so eingeschlagen ist, ist, glaube ich, einfach ein Mix gewesen aus allem, dem Erfolgsfaktor, das habe ich since day one dem Thomas Kill noch gesagt nach der ersten Woche, boah, das ist hier so eine eingeölte Maschinerie, aber mit einem Good Vibe, wie ich den noch nie vorher erlebt habe. Und so ein bisschen was gesehen habe ich ja zumindest schon, dass ich dachte, boah, okay, ist das hier, eben ist es auch eine Bubble?
Ja.
Aber das war echt so.
Das meinen die so, ne?
Zu der Zeit, ja absolut, absolut. Die Tür stand immer offen, das war in der Unternehmenskultur, war einfach super, so wie ich das erlebt und wahrgenommen habe. Und genau, das Produkt war gut, es kannten zu wenig Leute.
Ja.
Designs waren gut, oder die Vorlagen, die wir hatten, mit denen wir dann arbeiten konnten, auch da wieder, ne, dieser Mix aus guten Leuten, der ist dann, der es dann damals mit überarbeitet hatte, eine Jule, die mit dabei im Team war, als Art-Direktorin, Fotografin und später ja dann auch den Job mit übernommen hat. Ich glaube, eine ganze Menge Leute, die dazu beigetragen haben, echt von Bäckerei bis Verpackung und eben über Design, dass das Gesamtpaket dann so gut lief. Genau, und dann auch zu Corona, da war viel Zeit auch zu arbeiten und auch was zuzuarbeiten. Ja, und dann kam halt damit auch verbunden zum ersten Mal so Angebote, Recruiter, die einen angeschrieben haben. Okay. So, also muss ich auch, also ne, wenn das passiert, irgendwie man kriegt so Angebote oder kriegt es zum ersten Mal mit. Das war schon ein cooles Gefühl und ich konnte es überhaupt nicht einordnen. Und das war aber zum ersten Mal, dass ich den einen guten Kumpel von mir auch gefragt habe, der Unternehmensberater ist, der Daniel Ulrich. Habe ihn gefragt, ey, wie machst du das? Wie arbeitest du auf mehrere Kunden zusammen? Ich kriege da so coole Angebote gerade. Ich würde am liebsten zu allem ja sagen. Ich habe mich so ein bisschen so gefühlt wie ein Kind im Süßigkeitenladen. Mhm. Aber ich weiß auch, ich kriege es nicht hin mit der Erfahrung, die ich schon 2018 erst gemacht habe. Ich wollte da jetzt nicht jonglieren und dann hinter keinem gerecht werden. Und das war ganz cool, von ihm so einen kleinen Workshop zu bekommen und mal zu schauen, dass man mit Workshops einsteigt. Wie kann man das Wissen komprimieren, was die Abteilungen brauchen, damit sie dann auch vielleicht selber laufen, ne, in diesen Schritt Beratung. Ja, und hatte dann auch einen dankbaren Arbeitgeber in Hagen, Sierra Mada, die Premium Spirituosen vertrieben haben. Da durfte ich dann auch im 15-köpfigen Marketing-Team, glaube ich, mit als Brand Manager, als einer unter vielen, auch viel lernen, viel mitbekommen, viel auch nochmal mehr mit Sales zusammenarbeiten, weil es da eine deutlich größere Abteilung auch nochmal gab, der Sache und dem Umsatz auch geschuldet. Und das war cool, auch viele Leute noch aus dem Unternehmen, wo ich heute echt noch einen guten Draht zu habe. Ja. Das hat Spaß gemacht, das hat geprägt. Und da habe ich dann nebenbei angefangen, schon Beratung zu machen, wo ich einen Spaß dran habe, das mit zu organisieren, da Teil von zu sein.
Und auch, auch mit den Menschen, ne? Aus der Stadt etwas für die Stadt zu tun.
Genau, absolut. Halt immer wieder dieses, ne, was ich ja wiederholen kann, ich kann nur das auch, egal ob in der Arbeit oder im Privaten, ich stehe nur da wegen den, das tun wir alle, meistens wegen den Menschen, die auch mit um uns herum sind. Und da habe ich einfach gemerkt, okay, das möchte ich mehr machen, da möchte ich einen Schwerpunkt drin haben. Und auf der anderen Seite möchte ich trotzdem diese Beratungsprojekte weitermachen. Mhm. Halt nur nicht mehr für, ich muss es nicht für 20 Unternehmen machen, das ist gar nicht mein Anspruch, ne, sondern dass man sauber auf eine limitierte Kundenanzahl arbeitet, ich mit 2-3 Angestellten auch völlig auskomme, dass wir super viel Projektmanagement halt machen, komprimiert Brandmanagement und Marketing, Social Media Marketing halt gerade im Fokus, den Unternehmen mit beibringen und reinpacken. Und da so ein cooler Spruch auch wieder von einem guten Bekannten, der sagte so, dieses, ne, Beraten heißt befähigen. Und das hat mir total gut gefallen und nicht dieser klassische, ja, jetzt kommt der Unternehmensberater, rationalisiert da was weg. Mhm. Das bin ich, so, das merke ich immer wieder. Und es ist eher so strategischen Impulse geben, ne, was mit reingeben, vermitteln auch, ne, dann wieder, da sind wir beim Thema Netzwerk, Leute mit reinholen. Mhm. Ne, genau, und ja, das ist das eine, halt eine gute Strategie, das ist die klassische Unternehmensberatung dann, wo wir mit reingehen in die Unternehmen und schauen, dass wir das Marketing auf Vordermann bringen, ganz, ganz blöd gesagt, oder so ein bisschen auch die Interims-Marketing-Leitung, wenn das gewollt ist, mit übernehmen können im Team. Dann auf der anderen Seite diese Herzensprojekte gebündelt jetzt in eine GmbH, die wir jetzt zukünftig gründen werden, und das mache ich auch Gott sei Dank nicht alleine, sondern habe ich ein paar Mitstreiterinnen und Mitstreiter gefunden, über viele Jahre hinweg schon. Wie gesagt, der Plan ausgeheckt seit, ich glaube, September, Oktober dann letzten Jahres, habe ich den Olivier Kruschinski angesprochen.
Man kennt ihn.
Die Julia Meyer, ne, die, genau, die Nachfolgerin dann bei mir beim Brot. Und auch eine gute Freundin von mir. Und das finde ich auch einfach besonders, wenn man nicht nur gar nicht als Anspruch, aber es ist schön, wenn man gut befreundet sein kann und gut miteinander arbeiten kann. Das ist total wertvoll. Und ja, genau, da ist noch die Yvonne Havelow mit dabei aus Buhr. Es war noch den Burana Touch mit dabei haben und der schon vielfach erwähnte Isan Topaloglu als Grafik- und Design-Mentor mit dabei. Und wir bilden, glaube ich, eine coole Dichte einmal vom Alter ab, so von eben, ne, Ende 20 bis Mitte 50. Und mit unterschiedlichen Dingen, wie jetzt zum Beispiel den Märkten, mit denen wir angefangen haben, haben wir gestartet. Wobei wir da auch gar nicht nur zu fünft arbeiten. Ne? Das ist mir auch nochmal total wichtig an der Stelle zu betonen, dass wir zwar zu fünft diese GmbH machen wollen, um auch einfach ein Konstrukt zu haben, mit dem, wo Leute Geld spenden können für, dass wir diese Veranstaltung durchführen und dass es so eine Art Kreislaufwirtschaft wird für Gelsenkirchen. Ne? Jetzt bei dem Ökomarkt zum Beispiel.
Ja, genau, geh nochmal so ein bisschen aufs Konzept ein, wenn du sagst, die Leute können spenden, können, ja. Lebt ja auch mit den GelsenkirchenerInnen.
Ja, absolut. Wir haben es jetzt die letzten beiden Male über Vereinskonstrukte gemacht, dass wir beim ersten Mal beim Weihnachtsmarkt, als der stattgefunden hat, Instant Urban Cowboys uns unter die Arme gegriffen haben bei der Veranstaltung, dass wir es über die machen konnten, dass wir Spenden generieren konnten. Ückendorf Aktiv hat auch viel gemacht. Genau, dass einmal über Spenden die ganze Infrastruktur finanziert werden kann und dass nach Ausgaben der Kosten der ganzen Dienstleister, die mit dabei sind, und natürlich auch die Arbeit, die vor Ort geleistet wird von den Leuten selber, wenn die bezahlt ist, dass, wenn was übrig bleibt, dass dieser Teil dann auch wiederverwendet wird für neue Aktionen und oder auch mitgespendet wird wieder. Ne? Und da haben wir jetzt beispielsweise beim Ückmarkt noch relativ frisch hier, beim Feierabendmarkt, haben wir jetzt für den Schultheim-Hofer-Platz selber, auf dem wir in Ückendorf veranstalten, haben wir was gesammelt und auch für die Parkstraßen-Grundschule. Eine Freundin arbeitet da, ist da Grundschullehrerin und die wollen gerne ein paar Sachen erneuern. Da fehlen halt die Mittel, wie so oft einfach, ne, gar nicht als Vorwurf gemeint, sondern das ist ja genau das Ding, wo wir reingehen wollen und sagen, ey, absolut. Cool.
Das ist ja auch ein offenes Geheimnis.
Genau, ne, meldet euch. Und ich glaube auch, das, also da wollen wir auch einfach hin, dass die Gesellschaft so groß werden darf, dass man einmal die Veranstaltung hat, aber eben nicht nur Märkte, sondern auch Kunst- und Kulturveranstaltungen, Moderationsabende. Ja. Auch eben Politik, finde ich, ist so ein wichtiges Thema, gerade in der heutigen Zeit, dass wir das nochmal mehr in die Mitte der Gesellschaft holen, ne, in die Bars, in die Kneipen. Und dafür soll diese GmbH gut sein, ne, dass man einfach was Gutes tun kann mit dem Namen All die guten Dinge. Also es kommen ein paar gute Sachen zusammen, wie man vielleicht merkt. Und das mündet alles so ein bisschen in der Sache Nummer 3, um es dann voll zu machen, was dann im Q1 24 wahrscheinlich hoffentlich an den Start geht, machen Jule und ich einen gemeinsamen Laden, eine gute Adresse an der Bochumer Straße, wo wir ein paar gute Leute schon angefragt haben für. Ist natürlich noch nicht spruchreif, aber wir hoffen, dass sie alle zusagen, dass wir da ein Gemeinschaftsbüro, also keinen klassischen Coworking-Space, wie das einer meiner Kumpels, der Simon, da hat. Das ist ja klassisch eher Hop-In, also kann man sich auch dauerhaft einmieten, sondern eher ein Gemeinschaftsbüro, dass man fest Leute hat, die Bock haben, miteinander zu arbeiten, die ja auch ähnlich aus dieser Kreativbubble kommen wie wir. Ne? Aber mit der Besonderheit, dass es abends noch die Möglichkeit ist, eine Bar zu werden. Und da sind wir jetzt gerade in guten Gesprächen mit ein paar interessierten Leuten, die dann die Bar mit betreiben können. Weil wir wollen es auch separieren. Das ist nichts, was wir uns noch zusätzlich aufbinden wollen.
Man kann ja auch wirklich nicht alles, ne?
Nein.
Man sollte auch nicht alles machen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also nicht nur, weil je mehr du machst, desto weniger kannst du wirklich garantieren, dass du auch alles davon gut machst. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Learning, dass man auch einfach sagt, hey, es gibt Menschen, die können das und das einfach besser.
Ja.
Aber ich stoße das mal an und dann, dass man auch einfach gut abgeben kann, mit gutem Gefühl. Ja.
Genau, ja, und das Vertrauen halt mit weitergibt. Und das wollen wir ja auch machen. Also einem sei es für den Laden, dass wir sagen, eben wir holen ja Leute mit dazu, neben uns. Wir holen dann auch Gastronomen mit rein, die vielleicht Dinge oder Sachen machen möchten, die uns jetzt nicht eingefallen wären oder wo wir gesagt hätten, ja gut, ne, mach halt. Aber ich glaube, so funktioniert es ja auch nur, dass man mehr Freiraum wieder kriegt und in Gelsenkirchen Dinge macht, weil ja, wenn ich mir die Märkte angucke, die dann gerammelt voll sind oder auch andere Veranstaltungen, geht ja gar nicht nur um unsere, sondern auch, ne, Gelsenbeb zuletzt, letztes Wochenende war, wenn ich da Fotos, Videos von sehe, dass 1000 junge Menschen da versammelt werden können an einem Platz, dann sieht man, der Bedarf ist ja da. Ne? Ja. Es fehlt uns einfach ein Stück weit an Angebot und dem Mut vielleicht, das umzusetzen. Ne? Und auch da ist ne, das mit dem fehlenden Mut gar kein Vorwurf, sondern den kann man schaffen, den kann man ein Stück weit möglich machen. Und das wollen wir auch, ne, dass wir eben mit der GmbH, wie angesprochen, nicht nur wir fünf da was machen, sondern dass wir versuchen, die Leute zu ermutigen. Wir sind zum Beispiel in einem Weihnachtsmarkt-Team, der erste Markt, den wir da gemacht haben, da sind wir zu sechs, da sind noch zwei andere Leute mit dabei, die ich auch mit super schätze, Lisa und Maria. Und da arbeiten wir in dem Team nochmal zusammen. Das hat überhaupt nichts quasi mit der GmbH solche zu tun, sondern dass man sagt, wir können über dieses Dachkonstrukt, können wir so viele gute Dinge in Gelsenkirchen machen. Ja. Deshalb auch der Name. Und das kann auch mit uns als Gesellschaft dann sein, aber muss auch gar nicht. Ne? Das erträume ich mir gerade, dass es, glaube ich, eine sehr gute Sache wird. Mhm. Und so der Anklang bestärkt uns da auf jeden Fall und deshalb nach diesen Probeläufen und Gesprächen, genau, Büro halt, wie angesprochen, all die Dinge, die sich langsam fügen oder wie du eingangs meintest, ey, es ist gerade so ein bisschen im Flow. Mhm. Das Gefühl habe ich auch. Ich gucke manchmal so ein bisschen links und rechts um die Ecke, ob das alles gerade wirklich so, so klappt, aber das tut's und ja, es macht Bock.
Und das merkt man dir auch an. Und das ist, glaube ich, auch spürbar für alle, die mit dir zusammenarbeiten, dass du da einfach Bock drauf hast, auch Bock darauf hast, etwas zu bewegen. Und ich sage es immer wieder, ich bin eine ganz große Gelsenkirchenerin mit Herz, wirklich. Es gibt, also ich verstehe das, wenn jemand sagt, Gelsenkirchen ist nicht schön. Weißt du, das finde ich vollkommen legitim.
Ja, weil es ist eine Beobachtung.
Genau, es ist eine Beobachtung und ich denke mir auch, ja, es gibt schon schönere Städte. Aber das hier ist eine Lebenseinstellung. Das habe ich letzte Mal auch vor ganz vielen älteren Menschen gesagt. Also entweder gefällt es dir hier wirklich, und zuletzt sogar Sebastian Bundkirchen auch in dem Podcast, genau. Das ist hier eine Lebenseinstellung und das fühlt man und entweder geht man einmal, aber dann kommen viele auch nicht wieder und haben irgendwo noch Gelsenkirchen so im Herzen. Aber ich kenne genug, die wieder zurückgekommen sind und auch gesagt haben, nee, ich bin hier groß geworden, das ist meine Heimat und jetzt habe ich hier auch wieder Lust zu leben. Ich habe wieder irgendwie was zurückgezogen oder auch selbst wenn es nur die Arbeit ist. Ne? So. Aber ja, genau, aber grundsätzlich das, was du gerade so schön beschrieben hast, ist wirklich ja auch zu spüren, dass sich hier etwas ändert, dass aber auch die Stadt an sich gemerkt hat, es muss sich hier was entwickeln und auch ja jungen Menschen einfach die Möglichkeit gibt, jetzt auch wirklich was zu tun. Und da, glaube ich, ist die Bochumer Straße, das kann man ja schon fast sagen, das Herzstück von Ückendorf, jetzt gerade absolut im Fokus. Ich hoffe wirklich, dass für alle die sich dort niederlassen möchten, egal auf welchen Wegen und egal in welchen Formaten auch immer, dass die einfach da unglaublich gut weiterhin gefördert werden und vor allem, dass auch was passiert. Ich habe nämlich so ein bisschen das Gefühl auch, es darf jetzt nicht aufhören. Weißt du, was ich meine?
Ja, voller Kante. Ich glaube,
das darf jetzt nicht stoppen.
Ja, und das ist ja leider, da kann ich auch nachvollziehen, ne, wenn es dann viele kritische Stimmen gibt oder vielleicht die Leute, die sie jetzt nicht so genau drin sind in der Bochumer Straße oder Ückendorf. Das ist ja auch kein exklusiver Kreis. Ich habe einfach den Vorteil, was das angeht, ich bin da groß geworden. Ich kriege das mit über viele Freunde und Bekannte, die halt auch da sind. Das hat sich dann ergeben. Aber das steht halt einfach seit 2009 in der Zeitung. Ne? Die Bochumer Straße wird frisch gemacht und wir schreiben jetzt 2023, ne? Also 14 Jahre später. Und wir sehen jetzt, also ich habe zumindest das Gefühl, nur persönlich, das ist nur meine persönliche Meinung, dass halt erst seit letztem Jahr merke ich erst so, okay, cool, hier passiert wirklich was, ne? Mit der Trinkhalle, mit dem Hier ist nicht da, mit dem Atelier jetzt, was ein super cooles Café ist, mit der Heiligkreuzkirche.
Das war die beste Investition bislang für Großveranstaltungen, möchte ich auch sagen, mit, um die Leute auch mal wieder in den Süden zu holen. Ja. Auch aus dem Norden.
Genau. Ja, klar, ne? So Dinge wie Parkplatzsituationen oder sowas.
Da reden wir nicht drüber,
das genau.
Optimierungsbedarf genau, noch
das,
da.
Eben das finde ich auch wichtig, auf der einen Seite zu sagen, eben diese auch nicht schönen Ecken oder Sachen, die noch nicht so rund laufen, auch mal den Mut haben zu sagen, ja, okay, das läuft noch nicht so, wir sind dran. Und auch ehrlich zu sich selber zu sein, das fällt mir auch oft genug in der eigenen Arbeit oder persönlich schwer, dann manchmal auch einen Schritt zurückzugehen und sagen, ja, stimmt, ey, kann man noch was dran ändern, ne? Ja. Das Bewusstsein zu schaffen. Und ich glaube, das dürfen wir haben, ne? Auch zu sagen, ne? Ich finde, das ist eine positive Fehlerkultur, zu sagen, okay, da sind wir noch nicht so weit, aber wir können was dran ändern, wir können was machen. Und das ist auch der Gedanke halt mit dem Laden, zu sagen, eben jetzt nicht aufhören, nicht drauf ausruhen, sondern weitermachen. Und damit meine ich nicht ausheizen, sondern okay, dem Nächsten vielleicht ein Beispiel geben und sagen, guck mal hier, wir machen was mit einem Mix, mit einem Mix da unten in dem Laden und traut euch, ne? Geht drauf zu, sprecht mit uns, das versuchen wir auch immer wieder überall anzubieten, ne? Geht in den Austausch, weil wir ja auch total viele Dinge lernen konnten, durften von anderen Menschen, die uns gezeigt haben, wie das geht, wie macht man hier Partys, was brauche ich für Anträge, was braucht man für Gelder, was brauche ich vielleicht nicht so, ne? Auch eine Priorisierung dazu machen, das ist ja super schwierig. Diese zwei Dinge waren das ja auch erst am Anfang und das dritte mit der Adresse hat sich ja nur ergeben, weil ich gesagt habe, okay, ich brauche ein Büro, ne? Und habe dann nachgefragt und sagte die Frau Sander, ja, ein Büro kannst du haben, musst aber auch Gastro machen. Ja. Ne? Finde ich auch gut und wichtig, gerade für den Standort. Ja. Und ich sagte, ja, cool, Gastro, habe ich drei Konzepte in der Schublade liegen, kriegen wir irgendwie hin.
Ja, cool.
Ne? Und genau.
Ja, also das Wortspiel, weil du es noch gar nicht genannt hast, eine gute Adresse wird dein Büro, ne?
Ja, genau. Ja, also. Genau. Also alles wird gut so ein bisschen, das habe ich von den Stoikern ein bisschen abgeleitet, weil mir die Art ganz gut gefällt, immer wieder mal runterzukommen. Ja, eben voll. Einfach Dinge gut zu machen und gar nicht langweilig im Sinne von, ach, wieso nicht das Beste oder sonst was, sondern ich glaube, dass das Beste entsteht. Die Perfektion, die nie erreicht wird, wenn man einfach konstant gute Sachen macht oder gute Arbeit leistet.
Ja.
Das ist so ein bisschen der Hintergrund, quasi die Selbsterinnerung in jedem dieser Unternehmungen mit drin zu haben. Ey, es reicht, wenn es richtig, richtig gut ist. Das reicht völlig aus. Das ist eigentlich das wünschenswerteste Ergebnis.
Ja.
Und auch andersrum den Leuten Orientierung zu geben, was ist es denn jetzt? Ne? Und ich mag den Gedanken jetzt schon zu sagen, ne, wir werden in einer guten Adresse ein gutes Gespräch führen können. Mhm. Wir können da eine gute Veranstaltung machen, ein gutes Konzert, also viele Dinge.
Gutes Bierchen trinken.
Ja, du siehst, ne? So, man könnte meinen, du kommst aus dem Marketing.
Ja. Ich hörte davon. Nein, aber so ist es ja auch. Das, wie du das beschrieben hast, ich finde das genau richtig. Ich habe mir in der letzten Zeit auch viele Gedanken darüber gemacht, wie nicht nur, wie man selbst wahrgenommen werden will, sondern was sind eigentlich auch so die eigenen Ansprüche. Und wenn du irgendwann in dieses ich will etwas immer am besten machen und perfekt und wie auch immer, dann kommst du in so einen Struggle, dass du dir einfach denkst, hey, mach's doch erstmal gut. Also schaff doch erstmal die Basis mit, ich mache jetzt Dinge einfach erstmal gut, die mich aber auch zufrieden machen, weil ich glaube, wenn du deine innere Zufriedenheit nach außen darstellst, dann wissen andere, hey, das ist einfach eine gute Sache und das funktioniert und das gibt ein gutes Gefühl und darauf aufzubauen, finde ich total wichtig und das hast du ja eigentlich auch gemacht. Du hast auf deinen kleinen, guten Erfahrungen, die nicht so klein sind, aber ne, halt einfach gut aufgebaut und hinterher eine gute Strategie oder eins deiner drei Projekte halt dann eben ja auch angefangen weiterzuentwickeln und bist zwar immer bei dem gut geblieben, aber trotzdem, glaube ich, kann man mittlerweile dann auch mal ehrlich zu sich selber sein und sagen, ja, das kann ich schon vielleicht auch mal sehr gut. Und wir haben auch im Vorgespräch so ein bisschen festgehalten, man muss auch gar nicht 10 Sachen machen. Du hast dich jetzt für 3 entschieden, sage ich jetzt mal erstmal. Aber wenn es jetzt nochmal um eine gute Strategie geht, um zum Beispiel jetzt die Unternehmensberatung an sich. Beratung ist so ein weites Feld. Gibt es für dich auch Sachen, wo du einfach sagst, nee, auch da bleibe ich mir treu, da fokussiere ich mich selbst drauf? Oder wie kann man eine gute Strategie als Unternehmensberatung verstehen, wenn man mit dir zusammenarbeitet?
Ja, sehr cool. Ja, der Olli Kroschinski hat da den schönen Spruch gesagt, der Weg wird sich beim Gehen unter deine Füße legen. Und so war das auch ein bisschen, ne? Nach dieser anfänglichen Nervosität. Ah ja, reicht es? Kann ich das machen? In die Vollselbstständigkeit reinzugehen und das auch zu kommunizieren, bin ich total happy, dass jetzt nach einem halben Jahr, auch das Bücher sind gut gefüllt. Ich habe viel zu tun und trotzdem merke ich auch, dass sich ja im Prozess total viele Dinge verändern. Ne? Wie eben angesprochen, im Vorgespräch, dass ich vorher gesagt habe, okay, ich konzentriere mich auf den ganzen Marketingmix, ich kann den mit abbilden, ich kann mir die Leute mit reinholen, das Netzwerk ist da, die Netzwerkleute wissen, dass sie bei mir fair bezahlt werden, auch die Preise, die ich kommuniziere, sind transparent dem Kunden gegenüber, genauso wie den Dienstleistern. Ich glaube, dass das einfach eine faire Art ist, generell in dem Umfeld miteinander zu arbeiten und dass es da halt schon oft dann mangelt auch oder viele Kunden schon Erfahrungen gemacht haben, irgendwie mit Agenturen, die halt, keine Ahnung, entweder zu günstig waren und das nicht geleistet haben oder zu teuer waren und auch unter den Erwartungen geblieben sind. Das ist so der Klassiker. Und eben da wieder dieses ins Gute reinzukommen. Ja, also zu sagen, ey, mir geht es darum zu wissen, was wollt ihr haben? Ne? Mhm. Was wollt ihr haben nach einem Workshop, nach einem Strategie-Workshop, nach einem Brand-Workshop? Das sind so die Standardsachen. Und dann gehen wir natürlich in die Kommunikation mit rein. Also wie können wir diese Strategie umsetzen? Welche Meilensteine definieren wir? Wie sieht es aus? Haben wir zum Beispiel einen Marken-Relaunch, dass man das Corporate Design mit überarbeitet, 3 Monate, dann hat man nach 3 Monaten den Launch. Wo findet der Launch überall statt? Was brauchen wir dafür für einen Media-Mix? Kaufe ich da nochmal Radio-Werbung für einen? Mhm. Mache ich eine Out-of-Home-Kampagne? Ja. All solche Dinge, wo ich merke, ey cool, da habe ich eine Erfahrung aus meinen letzten Jahren mitgebracht. Mhm. Die hat nicht jeder, die Budgets zu verwalten zu können, egal ob es eben
Könnte ich nicht. Also ich kriege meine hin, aber...
Aber das ist ja das Glück, finde ich, wenn man auch so klein in Anführungsstrichen anfängt. Ich habe fürs Consilium angefangen. Wir hatten ein Werbebudget, wenn man so möchte, von 200 € im Monat. Und bis zuletzt hatte ich plötzlich ein Werbebudget von bis zu 500 000, die du irgendwie mit verfügen kannst und einplanst für ein ganzes Jahr. Ja. Ne? Mhm. Und du kannst mit beiden Dingen was machen. Und beide Dinge haben auch ihre Herausforderungen, ne? Dass man sagt, ey, krieg das erstmal unter. Mhm. Ne? Dass man manchmal denkt, ach ja, wir bräuchten nur mehr Geld, dann könnten wir das machen. Pustekuchen, du brauchst ja auch die richtigen Medienpartner. Ne? Mhm. Ich glaube, das sieht ja jeder von uns, wenn er vielleicht Fernsehwerbung sieht oder Maßnahmen, Social-Media-Werbung, wo man denkt, wen spricht das denn an? Dass man sieht, dass auch an vielen Stellen noch irgendwie Geld zum Fenster rausgeworfen wird, weil es eben an einer Sache fehlt, nämlich der Strategie. Ja. Wir sind da anzufangen und zu gucken, ey, was brauchen wir wirklich? Und nicht das, was man glaubt, dass ich das jetzt holen muss. Und das ist oft so der Einstieg. Die Leute sagen, ey Marius, wir wollen hier Reels machen oder wir wollen jetzt auch den Kanal bespielen, wir wollen jetzt LinkedIn. Ich sage, ey, warum wollt ihr das denn? Vielleicht erstmal reinzugehen, woher kommt der Wunsch? Was sind eure Ausrichtungen? Aus welchem Need passiert das gerade? Auch da nochmal in die Bedürfnisse von Unternehmen oder Unternehmern, auch vor allen Dingen den Inhabern, Inhaberinnen oder Marketingleitungen, das sind dann so die Standard-AnsprechpartnerInnen, die auf mich zukommen, ne? Zu verstehen, woher kommt der Wunsch eigentlich.
Und das ist denen auch manchmal, glaube ich, gar nicht so wirklich klar, was sie brauchen und woher auch der Wunsch tatsächlich kommt. Also das ist ja auch gerade so eine schnelllebige Zeit, es passiert so viel. Also wenn du einen Marketing-Trend mal irgendwie drauf hast, dann ist er eigentlich schon fast wieder out. Und ich glaube, da überschlagen sich auch gerade so ein bisschen die Unternehmen und sagen, was soll ich denn jetzt eigentlich alles noch machen? Also soll ich jetzt TikTok-Videos drehen? Aber das bin ich doch eigentlich gar nicht. Aber das machen ja jetzt alle. Oder ne, das Gleiche mit sämtlichen anderen Reels oder so. Ne? Oder auch eine ganz klassische Frage ist mir häufig begegnet, mache ich jetzt eigentlich noch eine Homepage oder mache ich nur noch LinkedIn? Ja, aber ist ja so.
Ich kann es nachvollziehen. Es wird echt wirklich immer mehr und immer komplexer. Gefühlt. Ich glaube, da lieber weniger Kanäle, auf die man sich fokussiert, je nach Ressourcen auch, da muss man drauf schauen und Ressourcen ist ja erstmal alles, ist ja nicht nur Budget, sondern es ist auch vor allen Dingen Personal. Oder
Zeit.
Auch, ja klar, ne? Eben wenn viele Dinge rumschwirren, dass das manchmal zu kurz kommt, kennt jeder von sich, ne? dass Dinge hinten überfallen, wo man eigentlich sich wünscht, dass man da eine andere Priorität drauf hat. Und ich glaube da, das ist das, was du gerade meinst mit dem Selbstbewusstsein, das habe ich mittlerweile. Ich sage, gut, ich weiß, da bin ich sehr gut drin, das herauszufinden, das schnell herauszufiltern. Was sind gerade Prioritäten? Was braucht ihr wirklich? Welche Kanäle sind gerade relevant für euch und welche nicht? Und dann auch Dinge abzuschließen. Ne? Mhm. Das ist mein Ziel. Ich habe überhaupt gar keine Lust, bei einem Unternehmen zu sein und dann jetzt irgendwie 2 Jahre die Facebook-Seite zu betreuen und die Inhalte dazu beizusteuern. Ja. Das kann eine klassische Agentur gerne machen. Ich möchte ja dieses Befähigen wirklich machen, dass man das Wissen mit reingibt und dann weiter wächst und sagt, cool, okay, den Prozess haben wir jetzt mit aufgebaut. Facebook-Content erstellen, distribuieren, das könnt ihr jetzt alles selber machen. Social Ads aufbauen, so jetzt gehen wir zu Insta, jetzt gehen wir zu TikTok, jetzt machen wir eine LinkedIn-Kampagne. Ne? Oder cool, ihr wollt auch Out of Home machen, machen wir. Ne? Und ich glaube, da auch wieder dieses Netzwerk-Ding. Schuster, nicht nur bleib bei deinen Leisten, sondern kenn deine Leisten auch. Ne? So, verkauf nichts, wo du dich hinterärgerst und sagst, das hat doch irgendwie noch zu viel Stress gebracht. Und da habe ich auch einen coolen Kumpel aus Berlin, den Daniel, der uns damals unterstützt hat, bei Be Just Bread, der hat uns einen Schweinepreis gemacht, Daniel Levitan, der hat sich auf Performance-Ads spezialisiert mit seiner Agentur. Und das ist so cool gewesen, mal zu sehen, boah krass, es gibt eine ganze Agentur, die nichts anderes macht, außer sich auf diesen Themenschwerpunkt zu stürzen. Ja. Und das war auch so ein bisschen Augenöffner zu sagen, ja klar, ich kann mich auf Strategieberatung konzentrieren, weil das ist so ein großer, essentieller Punkt im Marketingmix. Wenn du den nicht machst, ist ja quasi Punkt A. Ne?
Ja,
von dem definitiv. Führen alle Wege irgendwo nach Rom. Ne? Ja. Und Rom wird dann halt definiert mit uns.
Ja, das stimmt. Was glaubst du, brauchen beispielsweise Unternehmen, die mit dir zusammenarbeiten wollen im Bereich eine gute Strategie? Leute, die mit dir mitziehen, die sich von dir anstecken lassen?
Ich glaube, eins, was ich gelernt habe, ist auch in den letzten Monaten nochmal, man kann sich nicht rauskaufen. Also es ist total egal, ob man 500 € pro Monat hat oder 50.000 an Werbebudget. muss auch selber mitarbeiten wollen oder Kapazitäten mit dafür freischaffen.
Ja.
Ich glaube nicht, da gebe ich gerne in ein Streitgespräch rein, aber ich glaube nicht, dass es ausreicht, sich eben rauszukaufen und zu sagen, ich hole mir eine externe Kommunikation dazu. Man sollte immer, finde ich, Leute mit einbauen, in einem eigenen Unternehmen mit drin haben, in der Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Kommunikation.
Ja.
Das ist ja auch je nach Größe unterschiedlich. Ne? Also wenn ich jetzt beispielsweise mit einem großen Wohnungsbaukonzern jetzt gerade zusammenarbeite, dann hat er eine ganz andere Kapazität, Ressourcen auch von Menschen mit dahinter. In der Umsetzung. Da muss ich gar nicht groß in mein Netzwerk gerade nachfragen, wer macht jetzt Grafiken, wer macht jetzt Ads und so.
Ja, du hast die Leute schon da, ne?
Genau, das können die alle im Team und das ist ja auch cool. Und andersrum hast du Unternehmen, da gibt es eine Marketingverantwortliche, ne? Der fällt dann alles auf die Füße. Die Geschäftsführung versteht das vielleicht auch gar nicht. Ne? Und dann auch erstmal reinzugehen und aufzuklären und zu zeigen, ey, guck mal hier, das ist halt viel, wenn du es bespielen möchtest. Du kannst theoretisch für einen Kanal eine Person einstellen. Ne? Auch dieses Bewusstsein vielleicht nochmal schaffen.
Ja.
Ne? Ich glaube, das ist, also was brauchen Unternehmen, ich glaube anders, ne? Was brauchen Unternehmen, um im Marketing so erfolgreich zu sein oder up-to-date?
Dich.
Nein, so weit ist gar nicht drehen. Ich glaube eher die Offenheit, ne? Die Offenheit auch zu eigene Dinge zu hinterfragen. Vor allem sind es oftmals echt klassisches Berater-Ding, glaube ich, ne? So find die guten Mitarbeitenden
dazu.
Auch,
ja.
Ne? Hör denen zu. Und manchmal ist es ja einfach nur das, dass diese Kommunikation untereinander fehlt oder dass nicht mehr richtig zugehört wird. Kenne ich ja selber auch, ne? Wenn ich mit meinen Mitarbeitenden quatsche und wir dann uns dann irgendwie auffällt, boah, ja, stimmt, hätten wir schon seit 3 Monaten ändern können, wenn wir da ehrlicher mit uns selber umgegangen wären in der Kommunikation.
Ja.
Ne? Ich glaube, dass diese Reflexionsfähigkeit, die Lust auch was zu machen, weil darum geht es mir, glaube ich, in allen Projekten, nicht nur um irgendwie Cases zu schaffen, sondern halt auch um hinterher am Ende des Tages oder am Ende des Projektes, egal ob das jetzt 3 Monate oder 3 Jahre geht, das Gefühl zu haben, cool, wir haben ja gemeinsam was auf die Beine gestellt und was gemacht. Ne? Das ist, finde ich, einfach mit eins der schönsten Gefühle, die man in der Arbeit, wenn man Dinge tut, die man mag, haben kann.
Ja. Oh, schönes Abschlusswort für den Bereich. Oh, als würdest du aus dem Marketing kommen.
Ja.
Nein, das stimmt. Ja, aber so ist es ja. Also, das heißt, hast du wirklich gut beschrieben und gut zusammengefasst. Ich glaube, ich lasse es auch so stehen. Ich stelle dir keine Frage mehr dazu.
Weil
das hast du auch gut erklärt, warum man vor allem den Bereich, und das sage ich immer wieder, warum man den Bereich einfach nicht unterschätzen sollte. In so vieler Hinsicht. Es ist einfach ein Gefühl, was man nach außen hin transportiert. Es ist super schön. Man schafft es nicht immer alleine, aber es gibt Möglichkeiten, sich da helfen zu lassen.
Ja,
aber das Wichtigste ist einfach immer noch, glaube ich, auch so der Spaß an der Sache.
Voll.
Egal,
dass man damit
ja
viele Dinge machen kann. Ne?
So, ja, genau.
Sorry fürs Reinbrechen, aber ich glaube, das ist auch nochmal dieses, wo du gesagt hast, auch, ne, klar, man fokussiert sich auf Dinge oder wir bieten dann diese 3 Kernschwerpunkte an, gerade mit Brand, mit Strategie und dann mit den Socials, mit den Channels, auf die man sich da einigt. Aber du kannst damit ja so viele Themen bespielen. Das ist ja das Wahnsinnige daran, dass man darüber plötzlich das Thema Employer Branding, ich will nicht sagen lösen kann, aber mit angehen kann, ne, dass man Mitarbeitende darüber rekrutieren kann über das Marketing. Ich möchte Umsatz steigern, super, geht auch. Ne? Kommt darauf an, wie Produkte sind oder welche Dienstleistungen du verkaufst. Oder Marken, sei es nur Markenbekanntheit, damit einen die potenziellen Kunden und Kundinnen mal auf dem Schirm haben, weil man vielleicht schon das super Angebot hat.
Ja.
Es ist halt so vielfältig und der Anfang, hatte ich heute noch ein gutes Zweitgespräch, was wir geführt haben, ist halt dieses erstmal Marke schaffen, sich selber bewusst machen, steht man.
Ja.
Im Unternehmen eigentlich, was möchte man nach innen und nach außen kommunizieren, dass es auch passt.
Ja.
Ähnlich wie bei uns Menschen und den vielen Rollen, die wir halt einnehmen.
Ja,
ne? So, was möchte ich als Unternehmer, Unternehmerin Lisa mit kommunizieren, was möchte ich als Privatperson, das sind einfach unterschiedliche Rollen, die wir annehmen und da, ich glaube, auch eine Werteüberschneidung zu haben und nicht das Gefühl zu haben, oh, jetzt kämpfe ich hier gerade gegen mich selber, sei es im Job oder privat, da merkt man einfach, wenn das Bauchgefühl sagt.
Ja. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man immer wieder so Zwischensteps einbaut, in denen man sich fokussiert, selbst mal reflektiert und mal guckt, okay, mache ich eigentlich immer noch das, was ich gut kann, das, was ich machen möchte, das, was ich nach außen transportieren möchte, bin ich immer noch, es klingt immer so ein bisschen, ach ja, wie so ein Freigeist, nee, aber sich wirklich auch immer wieder noch zu fragen, okay, bin ich eigentlich noch bei mir und kann ich das noch so leisten, wiedergeben, unterstützen, optimieren, wie auch immer, wie ich mir das ursprünglich mal vorgenommen habe. Ich finde, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, weil du auch gerade beruflich und privat angesprochen hast. Und
ja, voll.
Das gehört zusammen, um hinterher am Ende gut dazustehen. Ja. Okay, kommen wir noch einmal auf die Heimatverbundenheit zurück. Ne? Dafür bist du ja auch hier. Ich hole mir ja nicht umsonst die Leute okay. aus Gelsenkirchen hin, du. Ök-Zauber ist Weihnachten.
Genau.
Kommt ein nächster?
Nächster Weihnachtsmarkt.
Ja.
Ja, ja. Also,
weil Weihnachten kommt immer früher, als man denkt.
Das ist ja, ich konnte jetzt gerade nur von dem Ök-Markt erzählen, weil der jetzt so frisch war. Und wir haben jetzt beim Ök-Zauber, wir sind ja auch 6 Leute, die ja alle auch woanders mit eingebunden sind.
Ja.
Und wir haben jetzt erst im Juli unser erstes Treffen, was wir jetzt hinbekommen, weil die Terminfindung einfach super schwierig ist. Dann.
Okay.
Ne? Aber, aber klar, ne, der Dezember steht. Wir haben schon zumindest so ein Save the Date rausgehauen, dass wir gesagt haben, ne, haltet euch mal 8. bis 10. Dezember frei.
Ja.
Wir wissen, ne, kann und will ich auch gar nichts zu sagen, wie viele Tage das dann wird oder ob es mehr als einen Tag wird, wie es beim letzten Mal war.
Ja, das ist so. Egal. Aber wir haben auf Band hier, dass da was kommt. Okay, dann...
Genau.
Ök-Markt, Feierabendmarkt ist hier auch ein Thema in der Stadt generell.
Ja.
Ihr wurdet überrannt, ne?
Ja, ja.
Das kann man so sagen, oder?
Absolut, absolut. Ja, wir haben es, ne, also klar, nach der Ersteinschätzung mit dem Weihnachtsmarkt wussten wir zumindest, wird jetzt nicht leer werden. Dass es konstant so voll ist, super cool. Ist sicherlich auch mit dem Wetter geschuldet und dem coolen Angebot der Händlerinnen und Händler, die wir mit da hatten. Ne, wobei da auch immer wieder Dinge dann passieren, so, wo man nicht dran denkt. Ne? Am Weihnachtsmarkt war es der eine Glühweinstand, den wir unterschätzt haben. Da hätten wir 4 Stück gebrauchen können. Und jetzt im Sommer, so im Winter hat der Bierwagen top funktioniert und im Sommer spinnt plötzlich der Bierwagen rum. Ne? Und kriegst irgendwie keinen Kohlensäurendruck drauf. Also Dinge, die du auch mal nicht eben so als Laie lösen kannst.
Die du auch nicht beeinflussen kannst. Die passieren
nein, aber
einfach.
Das ist in blöd. Dem Moment, das ärgert natürlich, ne? Weil du siehst die Schlange, die Leute müssen 20 Minuten auf ein Bier warten und das Bier wird nicht richtig kalt. Die Gastro-Leute, die drin sind, sind ja auch viel Freunde und Bekannte, ne, die auch danach so sagen, ey, boah, alles cool, Marius, ne? Aber ey, wir haben uns da in den Hacken gestanden und das lief irgendwie nicht so richtig. Und so viele Checklisten, ne? So, da sind es wirklich so gefühlt diese 1000 Mini-Punkte und da merkt man auch, das kann man nicht alleine machen. Da haben wir auch Marktleiter mit dabei gehabt, da haben wir auch schon draus gelernt, dass wir uns jemanden extern reingeholt haben, der dann auch die Zeit in der Vorbereitung hat, weil eben das sind keine Dinge, wo ich jetzt irgendwie mehr als 4 Stunden die Woche drauf verwenden kann. Ja. Vor allem von der Selbstständigkeit her. Das müssen wir mit outsourcen. Da müssen wir Leute mit ins Boot holen, die Bock haben. Ne? Sei es aus Ehrenamt, aber eben auch. Das muss es ja gar nicht sein. Wenn, das meine ich wieder mit dem Thema Kreislaufwirtschaft. Mhm. Wenn da Geld irgendwo reinkommt, dann sollen die Leute auch ihr Geld dafür bekommen, dass sie da Sachen aufbauen, den Marktleiter machen. Hast du nicht gesehen. Oder Ausleihgebühren. So, das gehört alles dazu.
Ne? Ja, ja, voll. Also kann man festhalten, die Strategie vom Feierabendmarkt wird optimiert. Nein, das war ja was, worauf man keinen Einfluss hat. Das passiert so.
Nein, das waren jetzt ja nur die vermeintlichen Kritikpunkte. Ja, die hat man vielleicht als Veranstalter so mehr präsent vor Ort. Aber wir kriegen es ja mit und wir wollen es uns ja auch mehr vor Augen halten. Es ist richtig, richtig gut, was hier gerade läuft.
Ja.
Und das wurde natürlich so super angenommen, dass es auf jeden Fall eine Wiederholung geben wird.
Ja.
Ob und wie in diesem Jahr, das wird sich jetzt auch in den nächsten Wochen klären. Und genau, also einmal diese Märkte und vielleicht auch zu gucken, dass wir es halt eben nicht nur in Ückendorf machen, sondern dass wir es auch in mehreren Stadtteilen mit anbieten können oder das Konzept mit weitertragen.
Ja, das wäre cool.
Ist ja auch wieder dieses, ne, Befähigen, was mit rein soll. Wir wollen als GmbH dann auch Blaupausen liefern können und sagen, guck mal hier, ne, so machst du ein Event, dass es hinterher auf einer Website möglich ist. Wenn junge, engagierte Leute, wollte ich gerade sagen, aber alle in Gelsenkirchen können sich mit engagieren. Ne? Wie gesagt, wir sind auch ein bunter Haufen vom Alter und von Interessen her auch. Ne? Also das finde ich ist ja das Coole und Spannende eigentlich, dass man sich hier auf die Stadt committet. Und dann passt das drumherum.
Genau. Siehst du, und das meine ich ja. Du gehst hier mit der Stadt einher und du lebst hier einfach mit der Stadt und nimmst alles, was du dazu kriegen kannst. Und man kann es kritisieren, wie man möchte. An manchen Stellen. Ja, hier ist wirklich Optimierungsbedarf und ausbaufähig ist sie auch. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sieht, wie viele Menschen jetzt beispielsweise auf dem Ök-Markt waren oder auch sich generell hier auch wieder so im Kreativquartier tummeln, sich was Neues trauen, mutig sind und, dann weiß man einfach, das macht hier keiner einfach so, sondern aus dem Gefühl heraus und weil alle irgendwie am gleichen Strang ziehen. Und wie du sagst, die einen den, also man sich untereinander befähigt, dann ja auch dazu weiterzumachen.
Voll, ich finde, da ist auch die Stadt, ne, das ist auch so unterschätzt, weil wir oft ja immer dann dazu neigen zu sagen, ja, die Stadt, die macht das nichts oder das passiert nicht. Wir sind die Stadt, auch dieses Bewusstsein nochmal zu haben, jeder von uns.
Ja,
ne?
Das sage ich auch.
Und sei es, das Mindeste, was du tun kannst, ist halt auf ein Event in Gelsenkirchen zu gehen. Und wenn du anfängst, in deiner Straße schon mal vielleicht ein Straßenfest zu organisieren, dann machst du schon mal einen Schritt mehr als andere. Ne? Und, und da geht es mir gar nicht um den Vergleich, sondern einfach dieses Thema Selbstwirksamkeit, ey, mach halt was. Ne? So dann wird es auch gut gehen. Ne? Jetzt muss ich nochmal auch meinen kleinen Bruder mit reinwerfen, der mit seiner Band Nero's Friends, der jetzt zuletzt den deutschlandweiten Song Contest gewonnen hat. So auch Sachen aus Gelsenkirchen, wie davor, ne? Rapper Weekend. Auch wir haben hier so viele.
Taylor Swift.
Hallo, Taylor Swift hat sich für Gelsenkirchen bewusst entschieden. Es ging bestimmt gar nicht um die Zuschauerzahlen und Tickets.
Nein, aber es geht um die Stadt und ums Gefühl.
Genau,
hier.
Nein, dass man auch nochmal das Bewusstsein schafft. Es kommen hier viele coole, kreative Leute her. Ne? Oder Fußballer haben wir auch einen Haufen guter Leute. Eben nicht nur Manuel Neuer, auch ein Ilkay Gündogan, der jetzt die Saison seines Lebens gespielt hat und nach Barca wechselt, ist ein Gelsenkirchener Jung. Ne? So, und nur mal darauf zurückzukommen, gerade Kreativ- oder Künstlerszene, ist einfach cool, ne? Dass die eben aus Gelsenkirchen heraus, ne, so eine Band sich zusammentut. Das sind vier Jungs, ne, die auch, was heißt unterschiedlich ja nicht sein können, aber eben ihre unterschiedlichen Interessen mitbringen und alle irgendwie was machen, aber auch eben alle was in der Stadt machen und dann zusammen auftreten und jetzt demnächst auf Tour gehen, die Album rausbringen, ist einfach mega, da geht mir so das Herz auf.
Ja,
das ist halt eben, ne?
Voll, glaube ich.
Sei es, genau, Gelsen bebt oder halt dann, ne, mein kleiner Bruder mit der Band oder meine Mama mit der Trauerbegleitung, auch das, glaube ich, so ein Punkt Selbstständigkeit, ne? Das ist mea culpa. Das ist natürlich auch ein Riesenpunkt, warum ich überhaupt in die Selbstständigkeit so reingegangen bin, weil ich sie da als totales Vorbild miterleben durfte und die auch, ne, diese Geschichte, die mir nicht aus dem Kopf geht, ne, so, ja, ich will ein bisschen nebenbei verdienen, damit wir für euch Kinder so Regenjacke und Stiefel finanzieren können. Ne, und das halt jetzt zu dem, was es heute ist, ne, einfach eine Familientraubeleitung gegründet im deutschsprachigen Raum. So, das ist halt krass, es ist ein Social Business, wenn man so möchte, ne, gegründet in Gelsenkirchen. Auch das, ne, so, ne, die Stadt, das könnte man halt einfach nochmal, glaube ich, diese ganzen Positivbeispiele auch nochmal. Ja. Da liegt eine super, super Chance und Kommunikation für mich drin, das nochmal zu kommunizieren. Sondern, guck mal, es kommt schon so viel Gutes hierher und es ist auch so viel Gutes gerade drin, wie du gesagt hast, mit den Beispielen, ne? Bochumer Straße etc., aber auch vielleicht das Gefühl der Leute, was gerade da ist. Ne?
Das Gefühl, nicht,
ob es unser Bubble so ist oder ob das gerade so...
Nee.
Ja, cool.
Ja, und selbst wenn, dann glaube ich, sind gerade viele Leute dabei, andere anzustecken. Weil wenn man mal darauf gucken, was alles auch noch so passiert. Ich weiß jetzt nicht, ob wir sprechen einfach nur das an, worüber wir beide sprechen wollen. Ne? Muss ja vorsichtig sein, aber genau, aber wenn man mal hier an den ein oder anderen Ecken einfach mal zuhört mit den Plänen, die jetzt gerade noch so an den Start gehen, dann ist es wirklich so, dass ich glaube, dass sehr viele einfach jetzt auch bereit sind und sagen, ich habe satt, dass man immer nur das Schlechte oder das Negative hervorhebt. Ich bin jetzt quasi alt genug, stehe jetzt irgendwie auf meinen eigenen Beinen und habe mich dazu entschieden, hier in der Stadt zu bleiben oder was für die Stadt zu tun und ich packe es jetzt einfach auch selber an. Und ich glaube, so eine Mentalität haben wir gerade bei ganz vielen. Ja. Und das Verrückte ist, irgendwann waren wir alle mal in der gleichen Stufe auf fast so den gleichen Schulen oder die zusammengearbeitet haben und die Leute treffen sich ja auch wieder.
Jawohl, ich war letztens auf dem 30. Geburtstag von einer alten Schulfreundin und in der Schule waren wir gar nicht so befreundet, aber danach hat sich das halt irgendwie gehalten. Das war so cool, nochmal mit denen zu quatschen oder dann auch das alte Schulbuch reinzusetzen. Ey, wie witzig, wir waren in völlig unterschiedlichen Klicken unterwegs oder was damals wichtig war, was cool war, wo ich heute drauf gucke und denke so, ey, cool sein, das ist einfach hier, ne, du selbst zu sein, dein Ding zu machen und eben, ja, keine Ahnung, guter Mensch zu sein.
Mensch. Ja. Hier sind gute Menschen.
Wir probieren das immer wieder. Ne? Auch das gehört dazu, sicherlich, ne? daran zu scheitern, aber auch immer wieder zu sagen, ey, morgen stehe ich auf und mach's besser.
Schön, Marius. Vielen lieben Dank für das Gespräch, vor allem für deine Ehrlichkeit, dass du wirklich von Anfang bis Ende erzählt hast, wie du dir deine eigene gute Strategie aufgebaut hast. Mit Höhen und Tiefen. Und,
absolut.
Ja, und ich kann nur sagen, bleib weiter so. Treibt das hier weiter nach vorne. Es macht einfach Spaß, dich zu beobachten und das, was du hier für die Stadtentwicklung auf eine ganz besondere Art und Weise machst, das darf ich jetzt mal so sagen, das fühlt sich einfach gut an. Echt, da habt ihr eine ganz tolle Truppe. Wo auch immer, in welchem Projekt du unterwegs bist, aber das ist echt viel wert. Da sind dir wirklich die Richtigen zusammengekommen. Ja.
Danke dir für die Rückmeldung. Das kann ich auch nur sagen. Habe ich dir auch schon im Vorhinein gesagt, dass genau sowas ja auch wichtig ist. Und das tust du ja hier mit deinem Podcast, einfach auf Dinge aufmerksam machen, die gut laufen, ne? Und Leute nochmal in den Vordergrund oder Ideen in den Vordergrund zu stellen, die vielleicht sonst manchmal hinten überfallen. Und da bist du genauso ein Teil von dieser schönen Stadtkommunikation. Das möchte ich dann auch mal zurückgeben.
Ja. Vielen Dank. Ja, danke schön.
Sehr gerne.
Okay, abschließend. Gelsenkirchen für dich in 3 Worten. Und dann machen wir einen Punkt.
Es wird gut.
Es wird gut. Vielen Dank, schön, dass du da warst.
Gerne.
Ursprünglich war unser Gespräch für einen anderen Kanal geplant und gedacht, aber ich dachte mir, es ist so ein herrlich ehrliches Gespräch daraus entstanden, dass das hier auch im Gewirtschaftet-Podcast seinen Platz finden sollte. Vor allem bei den sommerlichen Temperaturen und noch mitten in der Ferienzeit kann man das einfach mal so, wo auch immer sie gerade sind, nebenbei herlaufen und ja, weckt hoffentlich das ein oder andere Heimatgefühl. Wir hören uns in Folge 18 wieder, sind dann, denke ich auch schon, ja, wieder aus den Sommerferien raus und gucken uns dann mal ein bisschen an, was der Herbst so in Sachen Veranstaltung mit sich bringt für Gelsenkirchen, für die Gelsenkirchener Wirtschaft. Und darauf freue ich mich auch schon sehr, denn ich glaube, es ist viel geplant. Also, bis zum nächsten Mal.